was waren die messianischen Wunder bzw. die Lästerung des Heiligen Geistes? Also zur Zeit Jesu gab es 3 messianische Wunder, heute gäbe es 7 messianische Wunder. Also das kann mit Gottes Gnade dieses Thema einfach aufzeigen, die Schönheit und den Reichtum und die Verlässlichkeit der Bibel, egal jetzt von welchem Blickwinkel man es darlegt. Man braucht natürlich jüdisches Hintergrundwissen. Ich habe also die meisten Informationen von Arnold Fruchtenbaum. Ich nehme an, der Name ist einigen bekannt. Auch nicht.
Bekannt ist er.
Der Name. Und er hat allerdings die meisten Quellen wieder von Alfred Edersheim. Der hat einen Klassiker geschrieben, den es nicht in Deutsch gibt. The Life and Times of Jesus the Messiah. Haben wir davon mal gehört. Das ist also eine Art Standardwerk. Und Edersheim war Jude, der zum Glauben fand in Budapest und ein fantastisches Wissen gehabt haben muss über die jüdischen Schriften von Talmud und Mishnah und Gemara und was es da nicht alles gibt. Und von daher natürlich in manchen Stellen ganz anderen Zugang hatte. Und von dieser Quelle also weiß ich, wie die Rabbiner zur Zeit Jesu und schon vorher auf einer mehr willkürlichen Basis unterschieden haben zwischen Wundern, die jeder wirken kann, wenn er den Geist Gottes hat, und Wunder, die nur der Messias wirken kann, sodass nach ihrer eigenen Lehre, wenn diese Wunder geschehen, der Messias in ihrer Mitte ist. Ich bringe das dann oft in Verbindung mit diesem Blickwinkel, das war die Lästerung des Heiligen Geistes. Das ist wahrscheinlich für uns kein großes Problem, aber mir haben Leute gesagt, die aus dieser Pfingstrichtung rauskamen, das ahnt man oft nicht, was sich da hinter den Kulissen an Kämpfen abspielt, auch an geistlichen Druck, auch wenn das nach außen hin sich oft sehr moderat und gemäßig gibt. Und naja, der Stefan, ich habe letztes Mal auch ein Video mitgehabt von so bizarren Größen des Toronto-Segens, und man fragt sich als normaler Mensch, gerade wenn man das von außen kommen sieht, ja, wie ist das möglich, dass das Menschen für ein Wirken des Geistes Gottes halten? Das ist ja wirklich also der reinste Spuk, der da abgeht. Und wie mir eben Leute versichert haben, die sich auch aus gemäßigten Kreisen da distanziert haben, man hat sie immer mit diesem Druck, gib acht, dass du dich nicht am Heiligen Geist versündigst, mit dieser Keule, muss man fast sagen, hat man sie bei der Stange gehalten. Und da herrscht oft eine Angst und eine Bedrückung, die können wir überhaupt nicht nachempfinden, die wir mit solchen Strömungen nichts zu tun hatten. Und ich weiß von einem ehemaligen Pfingstprediger, der erzählte uns, wie sogar mal ein Ehepaar Selbstmord begangen hat. Sie merken, es stimmt etwas nicht, aber aus lauter Angst, sich am Heiligen Geist zu versündigen, diese unvergebbare Sünde zu begehen, haben sie lieber Selbstmord begangen, als die Konsequenzen zu ziehen und sich davon zu distanzieren. Und da merkt man, dass es also mehr geht als nur um Lehrfragen, sondern da sind wirklich Mächte im Spiel. Und wie ist also das jetzt einzuordnen? Also es gab also nach rabbinischer Lehre 3 messianische Wunder, und das erste messianische Wunder war die Heilung eines Aussätzigen. Denn obwohl wir im dritten Buch Mose 2 lange Kapitel haben, wie jemand, der aussätzig war, diagnostiziert wird und falls er gesund geworden ist, eben als solcher wieder erkannt wird und sich zu reinigen hat, 3. Mose 13 und Kapitel 14, wurde nie mehr berichtet nach dem Abschluss des jüdischen Kanons. Nein, des Pentateuchs, der 5 Bücher Mose, dass ein Jude vom Aussatz frei wurde. Uns wird erwähnt, wie Miriam, die Schwester des Mose, wieder geheilt wurde, und das war aber noch während des Exodus-Geschehens. Uns wird erzählt, die Sache von dem syrischen Feldhauptmann Naiman, und das war ja das große Ärgernis. Genau das Beispiel bringt ja der Herr auch in seiner Synagoge in Nazareth, Lukas 4, wo ich ja gerade vorhin vorlas, dass er sich da setzte. Die Augen waren auf ihn gerichtet, die Leute waren irritiert, denn man musste in der Synagoge mindestens 3 Verse vorlesen und er hat nur 1,5 vorgelesen. Jetzt waren die schon von daher auch irritiert und merkten, das ist etwas Besonderes. Und sodass dann die Rabbiner auf einer mehr willkürlichen Basis sagten, wenn der Aussätzige geheilt wird, ist der Messias in unserer Mitte. Und jetzt lesen wir in Lukas 5, da haben wir in den Versen 12 bis 16 die Geschichte von der Heilung eines Aussätzigen. Lukas Kapitel 5, die Verse 12 bis 16. Und der Herr sagt dann in Vers 14, er gebot ihm, dass er es niemandem sagen sollte, geh aber hin und zeige dich dem Priester und opfere ihnen und opfere für deine Reinigung, wie Mose geboten hat, ihnen zum Zeugnis. Also das war genau dieser Passus aus Mose, 3. Mose. Und jetzt lesen wir, und das überliest man. Also wenn man da nicht diesen jüdischen Hintergrund hat und nicht diese zusätzliche Information, dann denkt man sich nichts dabei, wenn man aus den Nationen zum Glauben kommt. Und da liest man eben unproblematisch weiter. Und Fruchtenbaum, also er hat uns erzählt, man hat ihm das Neue Testament in die Hand gegeben mit dem Hinweis, lies, es ist ein heidnisches Buch, also ein nicht-jüdisches Buch. Und er begann zu lesen und er merkte, es ist ein jüdisches Buch, also besonders die Evangelien, besonders das erste Buch des Neuen Testaments, Matthäus, er schreibt für die Juden. Und da lesen wir jetzt, und es begab sich auf einen Tag, dass er lehrte, und es saßen da die Pharisäer und Schriftgelehrten, die gekommen waren aus allen Orten in Galiläa und Judäa und von Jerusalem, und die Kraft des Herrn wirkte, dass er die Kranken heilte. Und siehe, etliche Männer brachten einen Menschen auf einem Bett, der war gichtbrüchig, und sie suchten, also gichtbrüchig sagt Luther, Paralytikos sagt das Griechische, also ein Gelähmter, sie suchten, dass sie ihn hereinbrächten und vor ihn legten, und da sie vor dem Volk nicht fanden, wie sie ihn hineinbrächten, stiegen sie auf das Dach und ließen ihn durch die Ziegel hernieder mit den Betten mitten unter sie vor Jesus. Und da er ihren Glauben sah, sprach er zu ihm, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Und die schriftgelehrten Pharisäer fingen an, bei sich zu sprechen, wer ist der, dass er Gotteslästerung redet? Wer kann Sünden vergeben, denn allein Gott? Da aber Jesus ihr Gedanken merkte, antwortete er und sprach zu ihnen, was denkt ihr in euren Herzen? Was ist leichter zu sagen, das sind deine Sünden vergeben? Oder zu sagen, stehe auf und wandle. Auf das er aber wisse, dass des Menschen so eine Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gichtbrüchigen, ich sage dir, stehe auf, hebe dein Bett auf und gehe heim. Und alsbald stand er auf vor ihren Augen und hob das Bett auf, darauf er gelegen hatte, und ging heim und pries Gott. Und sie entsetzten sich alle und priesen Gott und wurden voll Furcht und sprachen, wir haben heute seltsame Dinge gesehen. Soweit also dieser Passus. Und jetzt Folgendes. Es war zur damaligen Zeit Jerusalem die unangefochtene theologische Hochburg. Also in Jerusalem Theologie studiert zu haben, das war irgendwie das größte Vorrecht. Da konnte man sich auch schmücken. Es wäre so, als würde ich sagen heute, ich habe in MIT, Massachusetts Institute of Technology, das ist die berühmteste Ausbildungsstätte für die Physiker und Techniker, ich habe dort meinen akademischen Grad erworben. Also das wäre sozusagen wirklich, das ist das Mekka der Ingenieure, MIT. Und es war unter ihrer Würde, in das verachtete Heidenland Galiläa, da gingen die ja gar nicht mehr hin, das war für die unrein, dort sich überhaupt nur hinzubewegen. Und es durfte jemand aus Galiläa durfte in den vornehmen Synagogen auch nicht vorlesen, weil sie hatten einen besonderen Dialekt. An dem wird ja Petrus dann erkannt, als er den Herrn verleugnet. Und der war denen viel zu wenig konform, und da durften die in solchen Synagogen gar nicht aus der Schrift vorlesen. Also so, als würden wir jetzt jemanden mit einem breiten Wiener Dialekt, ich bin Wiener und die reden so breit, versteht sie, und so, und da würde man also das ablehnen, also so geht's nicht, ja. Und es war also völlig unter ihrer Würde, in diese Gegend überhaupt nur hineinzuschauen, und jetzt lesen wir, also so wie die von MIT, vom Massachusetts Institute of Technology, nicht erwarten, dass sie zu uns kommen sollen, sondern erwarten, dass wir zu ihnen kommen. die werden sich hier nicht herbegeben, um uns einen Vortrag über Elektrolyse oder sonst was zu halten. Verstehen wir? Weil das eben so eine renommierte und mit einmaligem Ruf bedachte Hochschule ist. Und jetzt lesen wir, es begab sich, wir haben es schon vorgelesen, Lukas 5, Vers 17, dass er lehrte und saßen da die Pharisäer und Schriftgelehrten, die gekommen waren aus allen Orten in Galiläa. Naja, gut. Und Judäa, jetzt wird es schon merkwürdig, und von Jerusalem. Und verstehen wir, warum wir da einen jüdischen Feedback, hätte ich jetzt gesagt, also eine jüdische Hintergrundinformation nötig haben, weil wir denken uns nichts dabei, aber das war ja absolut außergewöhnliches. Wieso kommen Schriftgelehrten von Jerusalem in ein verachtetes Dorf von Galiläa? Und wir verstehen jetzt den Zusammenhang. Gerade vorher war die Heilung des Aussätzigen und das schlug ein wie eine Bombe, kommt und seht, es ist etwas geschehen, was seit Jahrtausenden nicht mehr berichtet wurde. Ein Aussätziger wurde rein, kommt und seht, ob er der Messias ist. Deswegen kamen die, sonst wären die ja nie gekommen. Wenn jetzt der Stefan uns überzeugend nachweisen könnte, es sei ihm in seiner Küche gelungen, die kalte Kernfusion, dann würden die von MIT kommen. Dann würden die das Flugticket bezahlen. Ja? Das wäre so eine Sensation, da hätten wir also alle Energieprobleme der Menschheit gelöst. Da gab es also Schlagzeilen, das hat sich dann aber auch als falsch herausgestellt, dass das gelungen sei. Das wäre so eine Sache, die wäre so einmalig, dann wären dann die Professoren, wären dann hier in Derschen hier versammelt. Vielen Dank. Ich meinte schon noch, es im Gedächtnis zu haben, aber ab einem gewissen Alter verlassen einen die Haare und die Gedanken, nicht? Also wir sehen hier den Zusammenhang und jetzt ist Folgendes noch erwähnenswert. Es gab von den Sinhedrion, den Hohen Rat, gab es zwei Stadien der Untersuchung. Sie hatten nämlich zu Recht den Auftrag zu wachen über die religiöse Entwicklung des Volkes. So wie es bei uns diese Zentralstelle für Weltanschauungsfragen hatte und noch hat und die berichtet dann über manche Entwicklungen. Und hat früher ja auch zu Recht vor Sekten gewarnt, inzwischen so pluralistisch geworden, dass man ja fast alles stehen lässt. Und Adventisten gehören jetzt sogar zur Evangelischen Allianz und so weiter. Und also auf ähnlicher Ebene haben die über die religiöse Entwicklung eben Aufsehen geführt, Acht gehabt. Und man kannte zwei Stadien der Untersuchung. Und sowohl unser Herr wie Johannes der Täufer wurden durch beide Phasen der Untersuchung geführt. Und im ersten Stadium der Untersuchung, im ersten Stadium, durfte man keine Fragen stellen. Sondern diese Verantwortlichen des Hohen Rats haben ihre Leute ausgeschickt. Die hatten da ihre Zuträger. Man kann das nicht Geheimdienst nennen, aber so auf dieser Ebene hatten da ihre Vertrauten und auch ihre Vertrauensleute. Und die hatten die beauftragt und die durften keine Fragen stellen. Sie mussten nur hingehen, genau zuhören und dann zurückberichten. Und wenn die Rückmeldung lautete, die Sache ist uninteressant oder nicht von Bedeutung, dann wurde die Untersuchung eingestellt. Wenn die Rückmeldung lautete, die Sache ist von Bedeutung, dann kam es zur zweiten Phase der Untersuchung und da wurden Fragen gestellt. Wer bist du? Wer steht hinter dir? Mit welcher Kraft tust du das? Oder bist du gar der Messias? Und genau diese Fragen wurden ja sowohl Johannes den Täufer als auch unseren Herrn gestellt. Und hier befinden sie sich noch in der ersten Phase der Untersuchung. Und deswegen bleiben sie stille und empören sich nicht, als der Herr sagt, Freunde, sind deine Sünden vergeben. Aber das ist der Grund, warum sie eben noch immer schwiegen und aber in ihren Herzen denken, er lästert Gott. Noch am Rande, auch wie das ein jüdisches Buch ist, wie der Herr dann ihr Argument widerlegt, das ist eine typisch rabbinische Technik, dass man das Leichtere durch das Schwerere beweist. Also jetzt ein ganz primitives Beispiel, wenn eine Debatte ist, kann ich dieses Klavier hier hochheben und sagen wir, das liegt jetzt, wiegt jetzt, oder Harmonium, was das ist, wie viel wiegt das, sagen wir mal 25 Kilo oder 30, und ich könnte 100 Kilo stemmen, dann habe ich, versteht ihr, durch das Schwere das Leichtere bewiesen. Und was ist leichter zu sagen, Freunde, sind deine Sünden vergeben, oder nimm dein Bett und geh? Und ich kann ja hier leicht sagen, euch sind eure Sünden vergeben. Das kann ja niemand nachprüfen. Aber wenn hier ein Gelähmter wäre und ich würde sagen, also in 5 Minuten kann der gehen, dann wird die Sache ja augenscheinlich. Und dann sagen die, wie ihr ja wisst, wir haben heute, das steht im Griechen Paradoxos, wir haben heute seltsame Dinge gesehen. Der nimmt dann eben sein Bett und geht. Soweit zu dem ersten messianischen Wunder. Ich überspringe jetzt bewusst das zweite, das dritte messianische Wunder war die Heilung eines Blindgeborenen. Nicht eines, der blind wurde, sondern eines, der blind auf die Welt kam. Und das, wir wissen, findet sich in Johannes Kapitel 9. Da haben wir dieses ganze Kapitel genau zu diesem Thema. Das Johannesevangelium gilt ja bei einigen als das schönste Werk der Weltliteratur. Es hat auch einen unglaublichen Reichtum. Es ist aufgebaut wie die Stiftshütte. Es ist eingeteilt. Es ist nur einer von vielen Blickwinkeln nach den jüdischen Festen. Und es gab ja früher auch nicht diese Vers- und Kapiteleinteilung, die hatten ja noch dieses Scriptio Continua, also die haben in einem fortlaufend geschrieben, ja, ohne Trennungsstrich, das ging so bis ans Ende und ging dann einfach weiter. Man muss also schon gut Griechisch kennen, um überhaupt zu wissen, wo das neue Wort beginnt. Und wir lesen in Johannes 8, oder fangen wir mal an mit Johannes 9. Und Jesus ging vorüber und sah einen, der blind geboren war. Er ging vorüber. Da saß da einer am Wegesrand und seine Jünger fragten ihn und sprachen, Meister, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er ist blind geboren? Jetzt weiß ich nicht, ob ihr damit schon jemals konfrontiert worden seid, aber wir haben ja diesen unwahrscheinlichen Einbruch von New Age, von hinduistischem Denken. Und immer mehr Menschen glauben an eine Seelenwanderung, Reinkarnation, also ein Wiedergeborenwerden, nicht im biblischen Sinne, sondern so ein Rad des Zyklus. Und da sagen die, schaut, habt ihr mal diese Frage oder diese Aussage vernommen? Seid ihr damit mal konfrontiert worden? Schaut, die Bibel kennt auch ein Karma-Denken, denn warum fragen die Jünger, Meister, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er ist blind geboren? Und wie kann der gesündigt haben, dass er blind auf die Welt kommt? Seht ihr? Also man meinte offensichtlich auch zur Zeit Jesu, ihr wisst, im New Age-Denken und bei diesen asiatischen Religionen, Buddhismus, Hinduismus, wenn ich im früheren Leben gesündigt habe, dann hat das Folgen für das nächste Leben. Und dann habe ich eben schwer gesündigt, deswegen komme ich jetzt blind auf die Welt. Habt ihr mal diesen Vorwurf oder diese Behauptung vernommen? Nee. Dass man diese Stelle aufgreift, um in die Bibel etwas hineinzulesen, was sie natürlich nicht lehrt. Und das hat überhaupt nichts mit Karma oder Reinkarnation oder Seelenwanderung zu tun, sondern das waren ja jüdische Fischersleute. Und die waren dort in die Synagogen gegangen und die hatten das zur Kenntnis genommen, was die Rabbiner lehrten. Und die Rabbiner lehrten, dass das Ungeborene in den ersten 3 Monaten, glaube ich, entscheidet, ob es gut oder böse wird. Wenn es gegen die Mutter ausschlägt, wird es böse. Wenn es sich an die Mutter anschmiegt, was normalerweise der Fall ist, wird es ein gutes Kind. Deswegen sind auch die meisten Juden nach dieser Erklärung gute Menschen. Das haben sie wahrscheinlich aus dieser Geschichte von Rebekka mit Jakob und Esau, die kämpften ja im Mutterleib schon. Haben sie das abgeleitet? Also das hat überhaupt nichts zu tun, das ist jetzt hier so ein Randeinschub mit Reinkarnationsdenken oder dass indisches Denken schon damals im Judentum sich ausgebreitet habe, sondern das hängt zusammen mit rabbinischen Lehren. Es steht da glaube ich auch in Hosea, jedenfalls nach der Luther-Übersetzung, er hat schon im Mutterleib gesündigt und im Mannesalter mit Gott gekämpft. Steht das nicht so in Hosea Kapitel 12. Er hat schon im Mutterleibe seinen Bruder betrogen und im Mannesalter mit Gott gekämpft. Seht ihr? Davon hatten die das abgeleitet. Wer hat gesündigt? Er oder seine Eltern? Und dieses Vergeltungsdenken, was ja auch noch bei Frommen ist, auch heute noch, gerade auch in unnüchternen Kreisen, dass wenn man Krebs hat, ja, das ist Sünde. Ich habe einen gewissen Heselbart auf Kassette sagen gehört, Brustkrebs ist immer das Ergebnis von mangelnder Vergebungsbereitschaft. Ja, wir sagen das so absolut. Das muss ich mir vorstellen. Das ist so ein blödes Mannsbild. Jetzt haue ich mal die Männer in die Pfanne. Man hat ja normalerweise mit Brustkrebs nichts zu tun und da hat so ein armes weibliches Geschöpf, ja, diese eben doch relativ häufige Krankheit, und dann kommen diese Hiobströste und sagen, ja, das ist das Ergebnis von mangelnder Vergebungsbereitschaft. Denn Wilhelm Pahls, ich weiß nicht, ob ihr den Namen kennt, das ist ja eigentlich unser gesegnetster Evangelist. Und dessen erste Frau, die Margret, starb ja an Brustkrebs. Und da habe ich gesagt, Wilhelm, du, ich habe öfters an dich gedacht. Als ich das hörte, dann habe ich ihm das erzählt, hat er nur genickt. Und hat mir haarsträubende Dinge erzählt, was er dann noch kurz vorm Tode seiner Frau von seinen schwärmerischen Freunden für Briefe bekommen hat. Also das ist gar nicht so absurd, und 2000 Jahre zurück in Vergangenheit, auch heute denken manchmal so Leute, ja, wenn da oder dies oder jenes geschieht. Nun, es kann natürlich ein Zusammenhang sein, aber da eine Formel aufzustellen, das ist eine Katastrophe. Gerade davon sollte uns der Herr befreit haben. Zurück zu Johannes, Kapitel 9. Und jetzt aber lesen wir die Verse noch vorher. Und das steht ja auch nicht zufällig. Es ist die Gefahr, dass man Kapitel liest. Das ist ja gut, dass man das macht, aber dann eben aufhört. Und früher war das eben nicht so ein abrupter Unterbruch, obwohl hier wirklich ein neues Thema beginnt. Wir lesen ja in den zwei letzten Versen vorher, Johannes 8, 58, der Herr offenbart sich als der Messias, ist auf den Laubhüttenfest. Das Laubhüttenfest hatte zwei Höhepunkte, obwohl das Mose nicht vorgeschrieben hatte. Und zwar war das Lichterfest, da hat man riesige, also Leuchter, Menoras eigentlich, so Kandelabers aufgestellt in der Stadt Jerusalem, und da war die in der Nacht taghell erleuchtet, und das erinnerte an die Shechiner Herrlichkeit. Und das greift der Herr auf und sagt, ich bin das Licht der Welt. Johannes 8, 12. Und dann hatten sie noch dieses Fest des Wasserschöpfens. Sie gingen jeden Tag zum Teich Siloah, holten mit goldenen Gefäßen Wasser aus dem Brunnen Siloah und gingen zurück hinauf zum Tempelberg, wanderten einmal um den Brandopferaltar herum und gossen das geschöpfte Wasser. Das ist übrigens auch immer ein Bild für Sehnsucht nach dem Heiligen Geist, das Wasserschöpfen. Gossen das zum Fuße des Brandopferaltars aus. Und am siebten Tag ging man wieder hinab. Das war so eine richtige Prozession. Da vorab die Priester und Hohepriester und so weiter und schöpften das Wasser. Und dann ging man siebenmal um den Altar. Das war ja auch der höchste Tag, und goss dann das Wasser aus. Und das greift der Herr auf. Johannes 7, 37. Wen der dürste, der komme zu mir und trinke. Wer nicht glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Also das sind alles schöne Zusammenhänge, die sind natürlich nicht heilsnotwendig, aber das versteht man nur, wenn man diesen jüdischen Hintergrund weiß. Und da kann man noch viel mehr eindringen. Ich versuche das auch derzeit, nur meine Artillerieverkalkung spielt mir da manchmal einen Streich. Ich lese das und es ist dann doch wieder gelöscht, fast wie eine Festplatte. Manchmal ist mein Hirn wie ein Arbeitsspeicher abgeschaltet, wieder alles weg. Aber es interessiert mich und fasziniert mich. Das heißt nicht, dass das jetzt für jeden gleich faszinierend sein muss, aber es zeigt mir einfach auch die Schönheit der Schrift. Da gibt es auch verschiedene Schwerpunkte und so weiter. Und jetzt offenbart sich der Herr ihnen als der Messias, Johannes 8, 58, ehe denn Abraham ward, bin ich. Und ihr wisst, das ist der Name Gottes. Anihu auf Aramäisch. Und sie verstehen das. Als der Herr ja in Gethsemane ist, ihr kennt das nicht, und er fragt, wen sucht ihr? Und die sagen, Jesus von Nazareth, dann sagt er, ich bin's. Und da wichen sie zurück und finden zu Boden. Ja, das war eigentlich die Offenbarung Gottes. Und da hoben sie Steine auf, dass sie auf ihn würfen. Und da sehen wir also genau, er offenbart sich als ihr Heiland, als ihr Gott, ihr Bundesgott, wie er sich vorgestellt hat mit Mose. Das sagt er hier nur auf Aramäisch, was bei Mose noch auf Hebräisch war, als er da aus dem Dornbusch berufen wurde, und sie wollen steinigen. Und da sehen wir eben, schon die Vorwegnahme dessen, was dann im Kreuz gegipfelt hat, er wird abgelehnt. Und jetzt sehe ich das also, man nennt das eine Art Präfiguration, also vorschattend oder typologisch, prophetisch, aber Jesus verbarg sich. Und das ist dann geschehen, dann Gott, ihr wisst ja, nach der Kreuzigung oder ab einem gewissen Widerstand zieht sich Gott zurück. 5. Mose 32, ich will mein Angesicht vor ihnen verbergen. Ich will ihnen meinen Rücken zuwenden und nicht mein Angesicht am Tage meines Zorns. Und wer also jetzt Gott sozusagen mit Steinen zurückweist, also ihn nicht haben will, dann zieht sich Gott zurück. Dann ist er verborgen und auch nicht mehr auffindbar. Und er ging zum Tempel hinaus. Die Herrlichkeit des Herrn verlässt jetzt den Tempel. Und das ist ja dann passiert. Es ging die Schechina-Herrlichkeit, das... die Gegenwart Gottes von Israel weg, der Tempel ging in Flammen auf und das Licht des Evangeliums ging dann zu den Nationen und jetzt schaut, und Jesus ging vorüber, er ging vorbei, er geht hinweg und da sitzt einer am Wegesrand und er ist blind geboren und das ist ein Bild für die Nationen, die kein Licht haben, nicht den Ratschluss Gottes, nicht die Offenbarung Gottes kannten, blind geistlich auf die Welt kamen. Und weil sie den Messias verwerfen, sozusagen von dem Brosamen, der von den Tisch der Juden fällt, weil sie den Messias verwerfen, wird jetzt der Blindgeborene sehen. Und genau das greift der Herr auf am Ende von Kapitel 9, Vers 39, ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen. Also es ist interessant, er ist gekommen zur Rettung und gleichzeitig Gericht. Dass die da nicht sehen, sehend werden und die das Sehen, blind werden. Vers 39. Solches hörten etliche der Pharisäer und die hatten ja das Licht, die hatten ja den Ratschluss Gottes, die hatten ja das Gesetz des Mose, die hatten die Propheten, die heiligen Schriften. Solches hörten etliche der Pharisäer, die bei ihm waren, sprachen zu ihm, sind wir denn auch blind? Jesus sprach zu ihm, wäre der blind, so hättet ihr keine Sünde. Nun aber sprecht, wir sind sehend, bleibt eure Sünde. Also das Geheimnis der Verstockung, wenn Sie Mose lesen, hängt die Decke vor Ihrem Herzen, die Blindheit, die dann über Sie kam, in dieser Verwerfung und das Licht ging dann zu anderen Völkern. Wir sehen ja jetzt Ähnliches bei uns. Wir hatten mal die Reformation und wir werden immer blinder, immer törichter. Also diesen Pornoterror und diese sexuelle Entartung, die ist diesen sogenannten Heidenvölkern völlig fremd. Also ich werde nicht das Gesicht vergessen dieser Frau in Birma, Myanmar, wie das seit 1989 heißt, in der Hauptstadt Yangon, als ich der sagte, bei uns dürfen Homosexuelle seit 1. August letzten Jahres heiraten, die hat mich angeschaut, als käme ich vom Mars. Die dachte, die hört schlecht. Und das ist für mich, lass mal das Thema, da verliere ich, das ist für mich so ein Skandal. Und da verliere ich fast meine innere Tranquility, wie immer man das auf Deutsch sagen mag. Das ist für mich so der Todesstoß. Also wenn ich ein Volk wirklich hätte, den Plan hätte, ein Volk todsicher in den Abgrund zu bringen, dann hätte ich das gemacht, was die gemacht haben. Das klingt ja fast volksverhetzerisch, was ich ja sage, aber ich bin so empört. Ja? Also wir hätten spätestens, so wie damals mit der Endlösung der Juden und dann mit der Abtreibung und jetzt mit dem, na gut, oder na schlecht, zurück zu dem Blindgeborenen. Der Herr schickt ihm zum Teich Siloa, legt er diesen Brei auf seine Augen und der geht zum Teich Siloa und wird vor der ganzen Elite des Volkes, der ganzen Priesterschaft, wird er sehend. Jetzt stehen die mit dem Rücken zur Wand. Und wenn etwas geschieht, was einen überhaupt nicht in den Rahmen hineinpasst, dann stellt man mehrmals Fragen. Also ich werde nicht vergessen, mir hat einmal jemand erzählt, der war eine Zeit lang in diesen charismatischen Kreisen, auch bei den Geschäftsleuten des vollen Evangeliums, er kam dann raus und er erzählte mir, er hat mit eigenen Augen gesehen, wie ein Bein, ich glaube er sagte sogar 30 Zentimeter, ich weiß nicht mehr genau, gewachsen ist. Und da habe ich mehrmals gefragt, also, lieber Georg, wie war das? Also, sag das noch einmal. Hast du das wirklich gesehen? Hast du das gesehen, wie der, weil die dir das allein, auch wenn das so geschehen ist, ich bezweifle ja das nicht, das beweist ja noch gar nichts. Wir wissen ja, dass wir nicht in einer neutralen Welt sind und Es ist eine zutiefst magische, abergläubische Vorstellung, dass man meint, wie es in Peru man mir geklagt hat und auch in Birma, also Myanmar, wenn etwas Übernatürliches geschieht, dass es deswegen göttlich ist. Das sollte uns ja nicht beeindrucken, weil wir wissen ja, dass es jemand anderen auch gibt, der große Zeichen Wunder tun kann. Aber es sind meistens solche sehr viele Fälschungen und Übertreibungen und stimmt überhaupt nicht. Aber der hat mir das als neutrale Quelle, der war ja nicht mehr in dieser Strömung, hat mir das erzählt. Und ich weiß noch, wie ich da mehrmals gefragt habe. Und weil das also der Oberschicht überhaupt nicht in den Kram passte, deswegen taucht so oft dieses Wort wiederum auf. Vers 15, da fragten sie ihn abermals, also diesen, der gesund geworden war oder sehend geworden war, auch die Pharisäer, wie er wäre sehend geworden. Vers 15. Vers 17, sie sprachen wieder zu den Blinden. Was sagst du von ihm? Vers 24, da riefen sie ihn zum anderen Mal, weil die standen mit dem Rücken zur Wand, denn sie hatten ja schon beschlossen, eine Art Vorverurteilung. Ihr müsst euch mal vorstellen, wie die den empfangen. Vers 24, da riefen sie zum anderen Mal den Menschen, der blind gewesen war, und sprachen ihm, gib Gott die Ehre, wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Also der Satz allein ist ja schon unheimlich. Man soll Gott dadurch die Ehre geben, dass man von Jesus sagt, dass er Sünder ist. Also das ist ja fast schon die Lästerung, wenn man so will. Ja? Also sie haben einfach ihr Urteil festgelegt und dann sagt er, ist ein Sünder, das weiß ich nicht. Eins aber weiß ich, dass ich blind war und bin nun sehend. Und dann sagt er in Vers 30, das ist ein wunderlich Ding, dass ihr nicht wisst, woher er ist, und er hat meine Augen aufgetan. Wir wissen, dass Gott die Sünde nicht hört, sondern wenn jemand gottesfürchtig ist und tut seinen Willen, den hört er. Von Anbeginn der Welt hat man nicht gehört, dass jemand einem Blindgeborenen die Augen aufgetan habe. Wäre dieser nicht von Gott, er könnte nichts tun. Und schaut, da haben wir es, Johannes 9, Vers 32, von Anbeginn der Welt gab's nie. Und jetzt belehrt er sie. Und jeder, der weiß, also es wäre das, die Pharisäer wären heute das orthodoxe Judentum. Und jeder, der das orthodoxe Judentum kennt, weiß, dass das keine Kleinigkeit ist, zu versuchen, diese Leute zu belehren. Und die haben ihn ja verachtet. Erstens, er war ein Bettler. Und laut 5. Mose 28 war ja der Segen Gottes tatsächlich zum Teil eben auch sichtbar. Du wirst gesegnet sein, wenn du gehorchst. Gesegnet wird sein der Trog deines Brotes und dein Eingang, dein Ausgang und so weiter. Und die Pharisäer waren gewöhnlich wohlhabend und deswegen haben sie die Armen verachtet. Und deswegen auch noch diese Randbemerkung, Lukas 16, die Geschichte von reichen Mann und armen Lazarus, war für all die Frommen der damaligen Zeit eine schallende Ohrfeige, denn auf einmal ist der Reiche verloren und der Arme ist gerettet und das hat voll ihre Theologie auf den Kopf gestellt. Das können wir gar nicht nachempfinden, was das für eine Revolution war, für das Denken damals. Und also die haben den verachtet, erstens ein Blindgeborener und dann auch noch ein Bettler, und wir sehen das hier. Du bist ganz in Sünden geboren, Vers 34, und lehrst uns, und sie stießen ihn hinaus. Also jetzt noch einmal, der Herr durchkreuzt diese Vorstellung, es hat weder er noch seine Eltern gesündigt, an ihm sollen die Werke Gottes offenbar werden, Vers 3. Und das ist jetzt wiederum, was ich vorhin vorgelesen habe, sie stießen ihn hinaus, eine Präfiguration, ein prophetisch-typologisches Handeln. Man lehnt den Messias ab, man lehnt seinen Nachfolger ab, man duldet sie nicht in der Synagoge. Naja, und dann kommen die Sätze, die ich schon vorgelesen habe. Und er wurde also an den Messias gläubig. Ich bin zum Gericht in die Welt gekommen. Die Blinden werden sehend und die Sehenden werden blind. Das Evangelium lässt nicht neutral, es öffnet die Augen. Und wer es ablehnt, wird gleichzeitig verhärtet und verschlossen. Ihr wisst ja, die schlimmsten Antichristen kamen gewöhnlich aus frommen Häusern. Auch Nietzsche war Pfarrerssohn und so weiter. Ja. War von seinen Erlöser so begeistert, dass er bei der Konfirmation am liebsten sterben wollte. Rückblickend muss man sagen, wäre nur gestorben, ja, um bei seinem Messias zu sein. Der Mann, der das Christentum den unauslöschbaren Schandfleck in der Geschichte der Menschheit genannt hat. Aber jetzt das zweite messianische Wunder, und das kann uns jetzt die Augen öffnen, in anderem Sinne, wie ist das mit der Lästerung des Geistes? Wir lesen in Matthäus, also das zweite messianische Wunder war, dass ein Stummer redete. Weil man kannte im Judentum auch den Exorzismus, und man hat im Judentum den Namen des Dämons erfragt und mit dem Namen dann diesen Dämon ausgetrieben. Und jetzt konnte man per Definition einen Stummen nicht befreien. Und so dass also die Pharisäer, die Schriftgelehrten dann unterrichtet haben, wenn der Stumme redet, ist der Messias da. Und jetzt schaut, das hat man einfach vorher überlesen, also ich jedenfalls, Matthäus 9, da haben wir das erste Mal in Vers, 32, Matthäus 9, 32, dann und diese waren hinausgegangen, siehe, da brachten sie zu ihm einen Menschen, der war stumm und besessen. Also da war diese Sprachlosigkeit wirklich mit einem Dämon verbunden. Und da der böse Geist war ausgetrieben, redete der Stumme. Und das Volk verwunderte sich und sprach, solches ist noch nie in Israel gesehen worden. Also, gab's nicht. Aber die Pharisäer sprachen, er treibt die bösen Geister aus durch ihren Obersten. Und wenn das jetzt stimmte, nicht alle, aber was doch viele Anhänger der Pfingst- und charismatischen Bewegung erklären oder so subtil durchblicken lassen, dass wenn man ein Wunder Gottes dem Teufel unterstellt, und ich sage denen oft, was du da hast, das hast du nicht von Gott. Deine Visionen und deine Weissagungen und so weiter und dein Zungenreden, das, was du da hast, das ist für mich ein anderer Geist. Du hast einen Heiligen Geist gelöst. Du hast einen Gabe Gottes, ein Wirken Gottes, dem Teufel unterstellen. Das ist die unvergebbare Sünde. Versteht ihr, wenn ich das glaube, ja dann werde ich natürlich nie wagen, überhaupt noch die Geister zu prüfen. Und nur am Rande die Leute, die dann immer rufen, richtet nicht, richtet nicht, richtet nicht. Wenn ich das andeute, das ist überhaupt das Liebloseste, was es gibt, dann richte ich ja nicht nur, sondern verdamme die Menschen ja. Und genau das sollen wir nicht. Und von der Lästerung des Heiligen Geistes hat er nie ein Apostel oder ein Jünger des Herrn gesprochen, sondern diese Autorität hatte der Herr nur selber. Er kann wirklich verdammen, der Herr kennt die Seinen. Also genau das, was sie uns unterstellen, richtet nicht. Das machen sie in diesem Falle ja noch 10-mal schlimmer. Ohne dass sie es wissen. Merken den Zusammenhang. Weil ich habe da keine Probleme, die als Kinder Gottes stehen zu lassen. Ich habe nur große Probleme bei manchen ihrer Manifestationen und Visionen und dergleichen und haben mir jetzt auch zugeben müssen, dass sich ihre Weissagungen nicht erfüllt haben. Wen das näher interessiert, ich habe also eine Meldung aus absolut unverdächtiger Quelle, wie sie jetzt zugestehen, ja, die Erweckung ist nicht gekommen, die sie uns seit 25 oder 30 Jahren vorausgesagt haben, das hätte man damals schon wissen können. Die Bibel lehrt nicht endzeitliche Erweckung, sondern endzeitlichen Abfall, aber gut. Also wenn das stimmte, dass die Unterstellung eines göttlichen Wunders, dem Teufel, die Lästerung des Heiligen Geistes wäre, dann müsste der Herr hier jetzt Schluss machen. Wir lesen überhaupt nichts. Er wirkte weiter. Und wir haben nach der Bergpredigt, er redete mit Exousia, mit Vollmacht, nicht wie ihre Schriftgelehrten, haben wir 10 große Wunder Jesu in Kapitel 8 und 9 und den Widerstand der Pharisäer. Und wir haben den 7-fachen Widerspruch der Pharisäer. Er wirkt, sie widersprechen. Er wirkt, sie widersprechen. Er wirkt hier, sie widersprechen. Und das schaukelt sich immer mehr auf. Und das hier war der 3. Widerspruch hier in Matthäus 9 und in Matthäus 12 kommt es dann zum Knall, kommt es dann zum Bruch. Da lesen wir in Vers 22, da ward ein Besessener zu ihm gebracht, Matthäus 12, Vers 22, der ward blind und stumm. Womöglich haben sich hier beide Wunder sogar verquickt. Aber da steht jetzt nicht ausdrücklich, dass der blind geboren war. Und er heilte ihn, sodass der Stumme redete und sah. Und alles Volk entsetzte sich. Jetzt steht hier noch ein stärkerer Ausdruck als in Matthäus 9. Und die erkennen ihn. Ist dieser nicht Davids Sohn? Das war der Titel des Messias. Das ist er doch. Ihr habt uns doch in der Sonntagsschule, das war damals noch die Sabbatschule, ihr habt uns doch beigebracht, wenn der Stumme redet, ist der Messias da. Das ist er doch. Was sagt ihr jetzt dazu? Versteht, und so reagiert ja das einfache Volk, wenn es konfrontiert wird und sagt, ja, da muss ich den Priester fragen oder muss ich den Pfarrer fragen. Ja? Und so haben die damals ihre Schriftgelehrten gefragt und die kannten ja wirklich die Bibel zum Teil ja auch auswendig. Da waren ja die Juden einmalig, was die alles auswendig gelernt haben, von Kindesbeinen an. Und aber die Pharisäer, jetzt Vers 24, da sie es hörten, sprachen, sie ertreibt die bösen Geister nicht anders aus, denn durch Beelzebub, ihren Obersten. Und jetzt sagt der Herr, gut, jetzt ist es vorbei. So wie ein Kind, wenn man sagt, du, pass auf, also ich schaue nicht mal lange zu. Also wenn das noch ein paar Mal geschieht, ab einem gewissen Punkt, dann aber... Und sagt, gut, jetzt habt ihr im Englischen the point of no return. Jetzt habt ihr also diesen Punkt erreicht und der Herr weist diese Anschuldigung auf einer vierfachen Basis zurück und spricht in Vers 31 und 32 von der Lästerung des Geistes. Es steht hier drüber, die Sünde wider den Geist. Und so ist das dann in die Kirchengeschichte eingegangen, aber es ist die Lästerung des Geistes. Weil jede Sünde ist wider den Heiligen Geist und insofern habe ich heute auch wider den Heiligen Geist gesündigt. Aber die Lästerung des Geistes wird nicht vergeben. Darum sage ich, alle Sündenlästerung wird den Menschen vergeben, aber die Lästerung wider den Geist wird den Menschen nicht vergeben. Vers 31, Vers 32. Welches ist die Sünde in Gottes Augen? Die in gewisser Hinsicht Gott nicht vergeben kann. Es gibt eigentlich immer noch eine Sünde, die kann Gott nicht vergeben. Ja, Unglaube. Ja, genau. Johannes 16, die Verse 8 bis 10. Wenn der Geist kommen wird, wird er den Menschen die Augen öffnen über die Sünde, die Gerechtigkeit und das Gericht, über die Sünde, dass sie nicht glauben an mich. Jetzt, ihr versteht das nicht falsch. Ich war ja auch mal Atheist und bin gläubig geworden. Aber wenn ich im Unglauben sterbe, das kann Gott nicht vergeben. Er erzählt auch Wurmbrand, wie sich da in diesem rumänischen Gefängnis Massenmörder und also die schlimmsten Kriminellen zum Teil unter Tränen bekehrt haben und das Blut Jesu nimmt alles weg. Aber wenn sie sich weigern, an Jesus zu glauben, jetzt ist mal Punkt 1, die Sünde, und hier hat ihnen der Heilige Geist gezeigt und ihnen dabei so weit entgegengegangen, dass sie nach ihren eigenen willkürlichen Lehre genau die Wunder gewirkt hat, die wirklich nur der Messias wirken kann, also so weit ist ihnen entgegengegangen, so wie diesen Thomas, jenseits allen Zweifel gezeigt, das ist euer Messias, und sie lehnen es ab, sie haben mit anderen Worten gesagt, nicht gib Gott die Ehre, wir haben unsere Meinung hier festgemacht, wir haben uns schon entschlossen, was immer geschieht, er ist nicht der Messias. Wie vielen kann ihn Gott vergeben? Gar nichts. Deswegen Punkt 1. Du und ich, wir können den Heiligen Geist nicht lästern, weil wir mal längst an Jesus gläubig sind. Zweitens, war es eine korporale Sünde, das heißt nicht eines Einzelnen, sondern dieser Generation, das will ich gleich aufzeigen. Und es war eine historische Sünde, das heißt, es ist etwas, das ist geschehen und kann überhaupt nicht mehr wiederholt werden. Das möchte ich aber an der Schrift aufzeigen. Jetzt müssen wir nochmal tief durchatmen. Und da wird nämlich interessant, wie das in Matthäus 12 weitergeht. Jetzt wird Israel also verworfen. Das darf man ja nicht laut sagen, aber es ist trotzdem so. Und zwar auf der Basis der Zeichen. Matthäus 12, Vers 38. Da hoben an etliche unter den schriftgelehrten Pharisäern und sprachen, Meister, wir wollten gerne ein Zeichen von dir sehen. Und dann sagte er, das böse und abtrünnige Geschlecht sucht ein Zeichen. Es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, denn das Zeichen des Propheten Jona. Das muss man sich mal vorstellen, nicht? Er hat also all die Zeichen und Wunder gewirkt, die eben nur der Messias wirken kann. Die lehnen es ab und dann kommen die und sagen, ja, lieber Meister, wir hätten gerne ein Zeichen. Das muss man sich mal vorstellen, ja? Und ist klar, dass der Herr kannte ja die Herzen und sagt, also es ist vorbei. Und schaut, jetzt redet er ganz klar vom Gericht über diese Generation. Die Leute von Nineveh, wir werden auftreten beim Gericht mit diesem Geschlecht, diese Generation, die ihn verworfen hat. Und werden es verdammen. Die Königin von Süden, Vers 42, wird auftreten beim Gericht mit diesem Geschlecht, wird es verdammen. Also diese Generation, die ihn verworfen hat. Und der Herr zeigt dann in den Versen 42 bis 45, wie das Gericht kommt. Nein, die Verse 43 bis 45 zeigt er, wie das Gericht kommt. Und hätte der Herr nur einen Plan für Israel gehabt, und er sagt ja an anderer Stelle, ich bin nur gekommen für die verlorenen Schafe des Hauses Israel, das steht ja bewusst so bei Matthäus, dann hätte er jetzt die Welt verlassen müssen. Weil es ist ganz offensichtlich geworden, es ist der Punkt erreicht worden, wo es kein Zurück mehr gibt. Und die Tatsache, dass es weitergeht, zeigt, dass Gott ein anderes Programm auch hat. Und ab Matthäus 13 beginnt der Dienst des verworfenen Königs. Der Herr verändert seine Verkündigung auf einer vierfachen Basis. Und wir haben in Matthäus 13 jetzt das erste Gleichnis. Er wirkt also jetzt nicht mehr sichtbar. Ein Gleichnis verhüllt. Und jetzt haben wir die erste Gleichnisrede, Matthäus 13, die Verse 1 bis 9. Das ist der Seemann, das vierfache Ackerfeld. Und wer Ohren hatte, höre. Und die Tatsache, das ist jedenfalls bewusst bei Matthäus, weil es die Königsstruktur hat, so herausgearbeitet, dass es wirklich das erste Gleichnis ist, sehen wir dann an der Frage der Jünger, warum redest du zu ihnen in Gleichnissen? Die hätten ja die Frage nicht gestellt, wenn das schon vorher mal passiert worden wäre. Ich bringe manchmal so als Beispiel, angenommen, ich gehe mit da meinen Adjutanten auf die Jagd und habe da immer meine Flinte oder Vorderlader oder was immer man da nimmt. Und jetzt würde ich einmal auf einmal statt ein Gewehr Pfeil und Bogen nehmen. Ich spinne jetzt irgendwas zusammen. Ja? Aber ich sage, warum nimmst du Pfeil und Bogen? Naja, wir schießen heute in Niederwild oder Schnepfen und ich weiß nicht was. Wenn ich das schon öfters gemacht hätte, dann wüsste ja dann mein Gehilfe Bescheid. Aha, heute wird dieses oder jenes Wild gejagt, weil eben andere Waffengattung hier in Anspruch genommen wird. Und jetzt sehen wir hier das Wort, wer ein Ohr hat zu hören, nein, wer Ohren hat, der höre. Und jetzt die Frage der Jünger, warum redest du zu ihnen in Gleichnissen? Er antwortet und sprach, euch ist gegeben, dass ihr die Geheimnisse des Himmelreichs versteht, diesen aber ist nicht gegeben. Denn wer da hat, dem wird gegeben, dass er die Fülle habe. Wer ist das? Das sind die Jünger, die an Jesus gläubigen und dann kam ja auch noch Pfingsten und der Heilige Geist und die Erfüllung mit dem Geist. Wer aber nicht hat, von dem wird auch genommen, was er hat. Und wer ist damit gemeint? Israel, diese Generation. Was hatten sie? Die Verheißungen, den Tempeldienst, die Opfer, das Priestertum, den Tempel, alles weggenommen. Können heute noch nicht opfern. Wenn die opfern wollten, hätten wir einen dritten Weltkrieg. Ja? Da steht jetzt die Oma-Moschee. Ja? Alles weggenommen. Darum rede ich zu ihnen in Gleichnissen. Vers 13. Denn mit sehenden Augen sehen sie es nicht und mit hörenden Ohren hören sie es nicht und sie verstehen es auch nicht. Und der Beweis sind die Kapitel vorher. Sie haben gehört, wie der Stumme redete. Sie haben gesehen, wie der Blinde sehend wurden und haben ihre Herzen verhärtet. Und dann kommt eben das Gericht. Und mir ist hier aufgefallen, sehenden Auges, hörenden Ohres. Denn Israel hatte tatsächlich ja noch das Wort und die Zeichen. Die Juden fragen nach Zeichen. Wenn bei der Gemeinde hier vorschattend, der Seemann, das Wort, du hast bewahrt das Wort von meiner Geduld, Offenbarung 3, Vers 10, nur noch das Ohr. Wer Ohren hatte, höre. Sagt nicht mehr, wer Augen hatte, sehe. Die Zeit ist vorbei. Israel, das hatte die sichtbaren Verheißungen. Das hatte die sichtbare Beschneidung. Das hatte den sichtbaren Tempel. Das ist alles unsichtbar geworden. Wir sind jetzt geistlich beschnitten. Wir sind jetzt geistlich der Tempel des Herrn. Und diese Verlagerung vom Sichtbaren ins Unsichtbare. Und jetzt zurück zu Matthäus 12. Ich habe schon erwähnt, wie er das Gericht bringt. Vers 43 bis 45. Wenn der unsaubere Geist von dem Menschen ausgefahren ist, so durchwandelt er dürre Stätten, sucht Ruhe und findet sie nicht. Da spricht er, denn ich will wieder umkehren in mein Haus, daraus ich gegangen bin, und wenn er kommt, so findet er es leer, gekehrt und geschmückt. Dann geht er hin, nimmt zu sich sieben andere Geister, die ärger sind als er selbst, und wenn sie hineinkommen, wohnen sie halt da, und es wird mit dem Menschen hernach ärger, als es zuvor war. So wird es auch diesem argen Geschlecht gehen. Er findet, ich will wieder umkehren in mein Haus. Das Haus ist Israel. Und wenn er kommt, so findet er es leer. Wieso leer? Sie lehnen Jesus ab. Gib uns den Barabbas. Gekehrt und geschmückt. Johannes der Täufer, der Herr und seine Jünger, haben eine Erweckung bewirkt. Weil Johannes der Täufer ganz Israel ging zu ihm und ließ sich taufen, bis auf diese religiöse Oberschicht. Das Haus wurde gekehrt, das Haus wurde geschmückt. Die haben die bösen Geister ausgetrieben, die haben die Aussätzigen gesund gemacht. Und dann bleibt es leer. Genau das ist Israel passiert, und dann kommt er, nimmt sieben andere, und so wird es danach ärger, als es zuvor war, so wird es auch gehen diesem argen Geschlecht. Das Gericht Gottes beginnt damit, dass er den Geistern freien Lauf lässt. Und das ist der Grund jetzt, theologisch auch, warum die Juden so schwer für den Messias zu gewinnen sind. Und jetzt primitiv numerisch gesprochen, sie seit der Ablehnung des Messias unter diesem siebenfachen Band stehen, warum sie so verhängnisvolle Werkzeuge waren in der Geschichte der Menschheit. Und der Herr spricht ja gerade auch an die Sendschreiben zu Smyrna und Philadelphia von der Synagoge Satans. Und der Mann Dave Hunt, dem ich ja öfters übersetzt habe, er sagte, das Gehirn, das die meisten Menschen in den Abgrund gestürzt hat, heißt Sigmund Freud. Und was Karl Marx und andere an Unheil gebracht haben, ja, es ist Segensquelle, aber auch, das macht der Teufel ja gerne, ja, der Vater der Bibelkritik, die Begründer der Frankfurter Schule und so weiter, Gruppendynamik, da kann man endlos aufzeigen, und Hollywood in erster Linie nicht immer die irrenden Söhne Abrahams. Und jetzt haben wir überhaupt keinen Grund, auf die Juden zu zeigen, denn jetzt wird es mit uns siebenmal ärger. Das ist genau das, was passiert. Wir sind genau in der Phase. Wir hatten das Licht, haben es mit Füßen getreten, spätestens seit der Kulturrevolution, und wir sehen jetzt die Invasion der Geisterwelt, und jetzt werden wir siebenmal ärger, als wir ohnehin schon waren von Natur aus. Und verschlossener. Es gibt keinen Kontinent, der so einen Widerstand gegen das Evangelium hat wie der europäische. Und jetzt kommt danach, also das sind hochinteressante Zusammenhänge, uns geht's wie den König Saul, weil du das Wort des Herrn verworfen hast, hat der Herr dich verworfen. Und Deutschland, die Hochburg der Bibelkritik, und dann kam ja der böse Geist von Gott gesandt über den Saul. Und von Gott geschickt die Geisterwelt, wir kriegen es über Videospiele, Computerspiele, über Internet, über Erziehung, über stille Übungen, Geistreisen, Fantasieübungen, es bricht auf breitester Front auch in die Christenheit hinein. Und dann kommt der Genickschlag. Am nächsten Tag beging er dann Saul Selbstmord, nachdem er da bei dem spiritistischen Medium war, bei der Hexe von Endor. Bitte? Aha. Und jetzt hier noch Jesu wahre Verwandten. Das ist sehr interessant. Die Verse 46 bis 50 von Kapitel 12. Also nachdem wir das gelesen haben, es kommt das Gericht, er spricht von der Lästerung des Heiligen Geistes, es wird sozusagen vorschattend, wird jetzt der alte Bund gekündigt, es ist vorbei, und jetzt haben wir auf einmal die Geschichte von Jesu wahren Verwandten, wir kennen das, da er noch zu dem Volk redete, standen seine Mutter und seine Brüder draußen, die wollten mit ihm reden. Und da sprach einer zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen mit dir reden. Er antwortete und sprach zu ihnen, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und reckte die Hand aus über seinen Jüngern und sprach, siehe da, das ist meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen tut meines Vaters im Himmel, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Und warum steht das hier? Ich war natürlich mal zutiefst dankbar über diese Stelle, weil da konnte man doch jeden Katholiken in Bedrängnis bringen, der meinte, über Maria sei der ideale Zugang zum Herzen Gottes oder zum Herzen Jesu. Und ich bin ja in Wien aufgewachsen und da kann man also das schnell hier anhand dieser Stelle zurückweisen. Aber warum steht das hier, gerade nach diesen Gerichtspassagen und hier in diesem Abschnitt und vor Kapitel 13? Das ist jetzt typologisch die Verwerfung Israels. Denn man gehörte ja zum alten Bund aufgrund der sichtbaren Zugehörigkeit. Um zum Volk Gottes zu gehören, vor Golgatha, musste man beschnitten sein, musste man zur Beschneidung gehören, musste man Israelit sein, musste man Jude sein. Und jetzt kommen die, wollen die an ihn ran, die vom alten Bund her, der hier vorschattend gekündigt wird, das Volk Gottes in höchster Potenz darstellen, die Brüder, die Schwestern, die Mutter. Also die höchste Verwandtschaft. Man gehörte nochmals zum Volk Gottes aufgrund der fleischlichen Zugehörigkeit, der sichtbaren Verwandtschaft. Man war, wenn man als Jude geboren wurde, war man eben zum Volk Gottes gehören. Man wendet das sich ab, das zählt nicht mehr. Und wer den Willen tut meines Vaters, mein Bruder, meine Schwester, meine Mutter, und wir müssen jetzt von Neuem geboren werden und nicht mehr eben die sichtbare, die fleischliche Zugehörigkeit ist entscheidend. Und hier ist ein Übergang, den die Schwärmer nicht erkennen können, von Israel zu den Nationen, vom Zeichen zum Wort, vom Sichtbaren zum Geistlichen, vom Sichtbaren zum Unsichtbaren, vom Fleischlichen zum Geistlichen. Das ist genau hier so eine Bruchstelle. Und der Vers, der das am besten belegt, in den Briefen ist 2. Korinther 5, Vers 16. Das ist für mich auch der deutlichste Vers, warum es keine Apostel mehr geben kann. Wir kennen das, 2. Korinther 5, Vers 16. Darum kennen wir von nun an niemand mehr nach fleischlicher Weise oder dem Fleische nach. Und die Apostel kannten Jesus per Definition dem Fleische nach. Was wir gesehen, was wir gehört, was wir betastet haben. Und wenn wir Christus auch früher nach fleischlicher Weise erkannt haben, alter Bund, so erkennen wir ihn jetzt so nicht mehr. Neuer Bund, darum ist jemand in Christus. Wir müssen jetzt in Christus sein. Es nützt mir gar nichts, ein Verwandter, meinetwegen ein Halbbruder Jesu zu sein. Wenn ich nicht von Neuem geboren werde, gehe ich genauso verloren. Verstehen wir? Jetzt müssen wir in Jesus sein und das geschieht nicht durch die sichtbare, sondern durch die neue Geburt. Das geschieht durch die Botschaft des Kreuzes. Und jetzt bündeln wir zusammen, jetzt sind wir eigentlich durch. Zwei Dinge noch. Johannes 15 sagt der Herr in Vers 22, Johannes 15, Vers 22, wenn ich nicht gekommen wäre, hätte es ihnen gesagt, so hätten sie keine Sünde. Vers 24, hätte ich nicht die Werke getan unter ihnen, die kein anderer getan hat, so hätten sie keine Sünde. Also er spricht davon, er war sich darüber im Klaren, dass er Werke getan hat, die niemand jemals vorher getan hat. Und die wir auch nicht wiederholen können. Das ist absoluter Unsinn zu meinen, ja, wer an mich glaubt, sagt der Jesus selber, Johannes 14, 12 wird die Werke auch tun, wird größer als diese tun. Wir können nicht auf dem Wasser gehen, wir können Aussätzige nicht gesund machen, das ist eine Illusion. Das muss man also wirklich an einen anderen Blickwinkel her auslegen. Und er sagt hier eindeutig, ich habe Werke getan, die kein anderer getan hat, so hätten sie keine Sünde. Nun aber haben sie es gesehen und hassen doch beide mich und meinen Vater. Nächster Punkt, Lukas 7, die Auferweckung des Jünglings zu Nain. Nur eine Randbemerkung, keine Angst. Da kam ja eine große Furcht über sie. Das muss ja, war ja schon gewaltig. Also jetzt schon, wenn man das, wow, wie da der Todeszug lief und dann richtet der Jüngling sich auf. Also das war schon. Und da kam eine große Furcht über sie und da sagen die, Lukas 7, Vers 16, es ist ein großer Prophet unter uns aufgestanden und Gott hat sein Volk heimgesucht. Warum sagen die nicht, der Messias ist da? Weil die Auferweckung von den Toten war kein messianisches Wunder. Das taten auch Elia und Elisa. Seht ihr, so genau ist die Bibel. Also, die ist fantastisch. Also also ich bin Anhänger von Elias Schrenk, ist ja hier kein Thema. Alle Bibelkritik ist ein Majestätsverbrechen und schleust einen falschen Geist ein. Die Bibel ist so ein kostbares Wort. Und wie heute mit der Bibel umgegangen wird, ist eine Katastrophe. Auch in unseren freikirchlichen Ausbildungsstätten immer mehr dieses schleichende Gift der Bibelkritik. Und sie belächeln die, und dann sind wir in deren Augen Moslems. Die Moslems behandeln den Koran so, wie wir die Bibel behandeln sollen. Man soll bei einem Moslem die Bibel nie unter der Hüfte tragen. Das ist für ihn ein Zeichen, dass wir dieses Buch nicht respektieren und nie auf den Boden legen. Ja? Und für den liegt der Koran immer an höchster Stelle. Und er glaubt, dass Allah den Koran so mit Punkt und Komma wörtlich seit Ewigkeit existieren, in den Himmel und so gegeben hat.
Das ist eine große Gefahr, die auf uns zukommt, also auf unser Nachkommen, die Moslems und der Islamismus.
Naja, klar, lässt ja Gott jetzt zu. Ja? Der Islam hat ja damals die frühe Christenheit ausgetreten und inzwischen sind wir ja noch korrupter geworden als die damals und jetzt lässt es halt wieder zu. Nichts Neues unter der Sonne. Und jetzt für mich zwei Dinge noch. Jedes dauert 2,5 Stunden. Nein, keine Angst. Also wir sind in den letzten Zügen, wir sind in der Landeschleife. Für mich die Stelle, die mich am meisten überzeugt hat, dass diese Lästerung des Heiligen Geistes, was wir in Matthäus 12 gelesen haben, wirklich historisch und für diese Generation und nur für Israel zutreffend einzuordnen ist. Und weil es ist Israel etwas Ähnliches schon zweimal in seiner Geschichte passiert. Das zweite Mal, sage ich nur mit einem Satz, war das babylonische Exil. Aber das erste Mal war 4. Mose 14. Da haben wir eine verblüffende Parallele. Also da hat es spätestens hier, hoffe ich, dass auch jemand, der noch Zweifel hat, kann man das so auslegen, historisch, und gibt es das für uns nicht, weil liebe Geschwister, Leute, die so aus spiritistischem Umfeld kommen oder okkulten Hintergrund, die werden manchmal schrecklich gequält von den Gedanken, ich habe mich am Heiligen Geist versündigt. Und dann, die stehen ja oft so unter Zwängen und dann denken sie genau etwas, was sie nicht denken wollen, nämlich einen blasphemischen, irgendwie lästerlichen Gedanken über den Heiligen Geist und denken sie, jetzt ist alles vorbei, jetzt kann man Gott nicht mehr vergeben. Ja? Und das gibt es überhaupt nicht. Und auch die schlimmsten Lästergedanken, die sie oft dann gegen ihren Willen bekommen, gegen Gott und Jesus, gerade wenn Leute so aus der Drogen- oder Okkultszene kommen, die haben ja oft Kämpfe, da weiß das jemand überhaupt nicht einzuordnen, der dann Gottes Güte da halbwegs bewahrt worden ist. Und dann kriegt ihr solche Gedanken und dann denkt ihr, jetzt ist es vorbei und so weiter. Und das gibt es alles nicht, dass man diese Lästerung des Heiligen Geistes als Gläubiger des Neuen Bundes begehen kann. 4. Mose 14. Wir haben vorher in Kapitel 12 und 13 die 12 Kundschafter. Und ihr wisst ja, die bringen ja dieses Gerücht. Ja, das Land ist zwar schon so, aber da sind die Enakiter und so weiter und die essen uns zum Frühstück, so riesig sind die. Und das Volk schrie die ganze Nacht. Und dann kommt die Herrlichkeit des Herrn. Mose tritt dazwischen, sonst wäre nichts übrig geblieben. Das ist immer auch ein Bild für unseren Erlöser, der in den Riss trat, sonst wäre von uns nichts übrig geblieben. Und dann Vers 18. Der Herr ist geduldig, also vergib nur die Missetat. Und Vers 20. Ich habe vergeben, wie du es erbeten hast. 4. Mose 14, Vers 20. Aber so wahr ich lebe und alle Welt der Herrlichkeit des Herrn voll werden soll. Danach sehnen wir uns ja. Wenn wir jetzt sehen, wie die Finsternis triumphiert, da kann man oft seufzen, Herr Jesus, komme bald. Alle die Männer, die meine Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen haben, seht ihr, die ich getan habe in Ägypten und in der Wüste und mich nun 10-mal versucht und meiner Stimme nicht gehorcht haben, nach dem 10. Mal war es dann eben vorbei. Hier bei Matthäus 7-mal der Widerspruch der Pharisäer. Von denen soll keiner das Land sehen, das ich ihren Vätern zu geben geschworen habe. Auch keiner soll es sehen, der mich gelästert hat. Sehen wir die Parallele? Diese Generation hat eine einmalige Chance, ins gelobte Land zu kommen. Ja, die Verheißung, die hatten nicht wir. Die hatte diese Generation, die aus Ägypten kam. Und nach dem 10. Mal sagt Gott so, es ist vorbei. Es ist vorbei. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Und so hatte die Generation, die zur Zeit Jesu lebte, eine einmalige Chance. Es hätten, wenn, ja, Sieh, der Messias angenommen, wäre das messianische Reich aufgebrochen. Er hätte das begonnen. Das war ja ihre Sehnsucht. Noch auf dem Weg zum Ölberg wirst du in dieser Zeit aufrichten als Reich in Israel. Das wussten sie ja, was anderes kannten sie ja nicht. Gemeinde gab es ja nicht, war noch überhaupt nicht offenbart. Und die Generation, die sie einmal die Gelegenheit hatte, den Messias anzunehmen, spätestens danach, nach Matthäus 12, unwiederbringlich vorbei. Konnten machen, was sie wollten. War vorbei. Und das Ende, das ist historisch, hat überhaupt nichts mit der Gemeinde zu tun. Wir sehen, glaube ich, hoffe ich, diese Parallele. Sie haben meine Zeichen gesehen, sie haben 10-mal widersprochen, sie haben mich gelästert. Hier, sie haben die Zeichen des Messias gesehen, sie haben 7-mal widersprochen, sie haben den Heiligen Geist gelästert, es ist unwiederbringlich vorbei. Für diese Generation, als Generation, dann haben sie natürlich noch Einzelne daraus bekehrt. Die ersten, die gläubig wurden, waren alles Juden. Man schätzt, dass zum Höhepunkt der Ausbreitung des Evangeliums in Jerusalem, Judäa, 10% der damaligen Juden an Jesus glaubten. Ja, und dann kippte alles um. Und das allerletzte, dann machen wir Schluss, und dann haben wir ja wirklich auch lang genug gelitten. Ich hoffe, deine Kassette reicht aus, lieber Stefan. In Matthäus 12, wo Israel an der Herrlichkeit seines Messias vorbeiläuft und diese unwiederbringliche Weichenstellung eben versäumt, beziehungsweise falsche Richtung einschlägt. In diesem selben Kapitel wird uns der Messias noch als Gesalbter vorgestellt, aber für das geistliche Auge durch das Wort in der Schönheit des Glaubens. Denn das haben wir auch gesungen. Wir wissen ja, gesalbt wurden Könige, Priester und Propheten. Das war dieses Lied, welch ein Freund ist unser Jesus, König, Priester und Prophet. Und schaut, in Matthäus 12, Vers 6 sagt der Herr, hier ist Größeres als der Tempel. Und der Tempel stand in Verbindung mit den Priestern. Hier ist also Größeres als der Tempel, hier ist mehr als die Priester. Dann Matthäus 12, Vers 41, die Leute von Ninive werden auftreten am Tage des Gerichts mit diesem Geschlecht und werden es verdammen, denn sie taten Buße nach der Predigt des Jona. Und hier ist mehr als Jona. Und Jona war ein Prophet, wissen wir alle. Und dann Vers 42, die Königin von Süden wird auftreten am Tage des Gerichts mit diesem Geschlecht und wird es verdammen, denn sie kam von der Weltenden Salomo Weisheit zu hören und siehe, hier ist mehr als Salomo. Und Salomo war der König. Hier ist Größeres als der Tempel, hier ist mehr als die Priester, mehr als die Propheten, mehr als die Könige. Hier ist der wahre Messias, hier ist der wahre Gesalbte, aber offenbart durch das Wort Gottes für das Auge des Glaubens, für das geistliche Auge durch die Heilige Schrift. Ich bete noch zum Abschluss. Herr Jesus, also herzlichen Dank, ihr wart tapfere Zuhörer, es ist keiner umgefallen.
Bleib ruhig sitzen, ist noch gefragt. Ich möchte mich bedanken für die Ausführungen. Aber ich möchte einen ernsten Gedanken anfügen und ich denke, dafür sind wir auch zusammen und vielleicht haben auch einige noch Gedanken. Wir sind ja nicht hier zusammen, weil wir alle vollendet sind, sondern weil wir uns auch ein Stück weit ergänzen möchten im Wort. Also mir ist noch ein Gedanke wichtig und ich möchte es auch mal anfügen. Du kannst mich jetzt steinigen. Aber ich glaube, dass dieses Prinzip, von dem der Herr Jesus gesprochen hat, was speziell dieses Ereignis betraf, angesichts der messianischen Zeichen, einmalig war. Da hast du recht. Das ist auch deutlich zu erkennen. Aber ich glaube, dass dieses geistliche Prinzip, und du hast es schon angedeutet, real auch heute ist. Das ist meine tiefe Überzeugung, weil der Hebräerbrief genau dasselbe aufdeckt. Und hier möchte ich warum ich da noch einfach was anfügen darf, Alexander, weil ich Gläubige kenne, die hier Not haben. Dass sie sagen, mir wird was nicht vergeben. Der Hebräerbrief sagt ja dieses bekannte Wort in Hebräer 6, wo er sagt,
Vers 6,
ne? Ja, oder Vers 5 schon, ich lese, oder eigentlich schon für den Vers 4. Denn es ist unmöglich, diejenigen, welche einmal erleuchtet waren und geschmeckt haben, die himmlische Gabe, und teilhaftig geworden sind des Heiligen Geistes, und geschmeckt haben das gute Wort Gottes und die Wunderwerke des zukünftigen Zeitalters und abgefallen sind, wiederum zur Buße zu erneuern, indem sie den Sohn Gottes für sich selbst kreuzigen und ihn zur Schau stellen. Ich glaube, ja, oder da steht hier so. Ich glaube, dass sich hier auch ein Prinzip verbirgt. Und ich habe Gläubige getroffen, die gesagt haben, ja, das kann der Herr mir jetzt nicht mehr vergeben. Und sie haben tiefe Sündennot durchlebt, aber sie haben keinen Frieden mehr gefunden, weil sie meinen, der Herr könnte ihnen jetzt nicht mehr vergeben. Und ich möchte nur anfügen, vielleicht sagen, also Fakt ist, dass da, wo Gott sich eindeutig ein Leben gestellt hat und ein Mensch genauso eindeutig sich dieser Begegnung entgegenstellt, dass Gott diese Entscheidung akzeptiert. Aber jetzt nicht in dem Sinne, dass jemand, der dann Sündenot darüber hat, keine Vergebung mehr findet, sondern das Kennzeichen ist hier, nicht mehr zur Buße zu erneuern. Und das ist für mich ganz entscheidend, weil Buße allein ein Werk des Geistes Gottes ist. Der Heilige Geist ist es, der überführt von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Und derjenige, der, um es mal mit einem anderen Wort sagen, wirklich dahingegeben ist, der hat überhaupt keine Sündennot mehr. Das heißt, er kommt faktisch nicht mehr zu der Buße. Ein Mensch, der vom Geist Gottes zur Buße geleitet wird, findet immer Vergebung. Denn das Ziel des Geistes Gottes ist, uns ja in die Vergebung, in die Erlösung hineinzubringen. Und wenn ein Mensch Sündennot hat und zugleich suggeriert bekommt, aber weißt du was, du bist jetzt ein Wiederholungstäter oder noch was anderes, der Herr wird dir nicht mehr vergeben. Das ist die Lüge des Teufels, der uns die Heilsgewissheit streitig machen will, die der Herr Jesus auf Golgatha geschaffen hat. Das heißt, mit dem Zeitpunkt an, wo ich Buße habe, habe ich auch Vergebung. Weil das ist die Verheißung, dass er sagt, wenn wir bekennen, wenn wir Buße tun, er ist treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Aber umgekehrt, und das ist das Kennzeichen eines Menschen, der dahingegeben ist, er hat gar keine Buße mehr. Ihn quält es auch gar nicht mehr, dass ihm nicht mehr vergeben wird. Er wird gar nicht mehr zur Buße erneuert und damit wird er auch keine Vergebung mehr finden. Und das ist ein ganz schrecklicher Zustand und ich glaube, dass unser Volk mehr denn je mit diesem Phänomen zu tun haben wird in der Zukunft. Denn gerade in unserem Land, du hast es ja angedeutet, wo das Wort Gottes in einem solchen Maße bekannt war, wie kaum im weiteren zweiten Land. Wo wir Brüder hatten, und die uns Gottes Wort so tief gezeigt und erklärt haben. Wir haben wie viel Bibelübersetzung? Ich wüsste nicht, ob es nochmal in einer Sprache so viele Bibelübersetzungen gibt. Englisch noch, ja? Genau. Wir haben Gottes Wort die Fülle gehabt und wir treten, oder unser Land tritt dieses Wort mehr mit Füßen denn je. Und das ist genau der Grund, warum Menschen heute nicht mehr zur Buße finden. Sie haben sich entschieden. Das ist die Not. Ja. Insofern möchte ich einfach mal sagen, dass dieses geistliche Prinzip, Vergebung nicht mehr zu finden, hier in Hebräer 6 doch nochmal auftaucht. Wenn Gott nämlich einen Menschen dahin gibt. Und das ist etwas ganz Schlimmes. Ja, gut, das nur noch zur Ergänzung vielleicht. Wir haben noch ein bisschen Zeit, wenn noch jemand eine Frage hat. Ich sage, du hast ja manche schwierigen Themen angefasst.
Wer ist denn damit gemeint eigentlich, mit der Bibelstelle, die du jetzt gelesen hast? Ich soll mir vielleicht dazu was dazu sagen.
Also man kann es in zweierlei Weise auslegen. Wir dürfen nicht zu dogmatisch sein, weil es eben sehr, sehr viele schon Kontroversen ausgelöst hat. Oder sehr viele doch Anfragen. Man kann es mal auslegen für diese Generation. Und die hatte also die Kräfte der zukünftigen Welt geschmeckt und das gute Wort Gottes und durch das Kommen des Messias. Man könnte es auch auslegen auf eine Einzelperson. Und weil es stand nämlich diese messianischen Juden oder hebräischen, nein, diese an Christusgläubigen Hebräer standen in der Gefahr, vom Glauben abzufallen, weil durch den nationalen Aufstand gegen die Römer kam so ein Druck auf sie, die waren wirklich in einer Zwickmühle. Also ähnliche Beispiele gibt es auch in der Kirchengeschichte. Und galten sie jetzt eben als unsolidarisch, wenn sie sich nicht gegen die Römer da verbunden haben. Und da musste man, wenn man zum Judentum zurückkehrte, musste man Schweineblut über ein Kreuz ausgießen. Das war das Zeichen der Verachtung auch. Ja? Und also ob man dann solche wieder zur Buße erneuern konnte, die das gemacht haben. Aber das ist jetzt rein hypothetisch, weil es berichten uns aus dem 1., 2., 4. Jahrhundert, wird uns bestätigt durch Flavius Josephus, 1. Jahrhundert, Hegesippius, 3. Jahrhundert und den Kirchenvater Eusebius, dass der Hebräerbrief sein Ziel erreicht hat und dass die in Bedrängnis geratene judenchristliche Gemeinde tatsächlich durchgehalten hat. Und interessant ist ja hier, dass er ihnen ja nichts hinstellt im Sichtbaren in dieser Bedrängnis, sondern eben ihnen einfach die Größe Jesu zeigt. Und darin haben wir den Anker unserer Seele. Und das hat sie so im Glauben gestärkt, dass also dieser Brief sein Ziel erreicht hat.
Vielleicht als Hintergrundinfo. Ich möchte es nur mal auffassen. Du kommst aus einer Brüdergemeinde. Ich komme auch aus einer Brüdergemeinde, vom Ursprung her. Und es ist eines, sagen wir, ein theologisches Steckenpferd der Brüder, gerade über die Unverlierbarkeit des Heils zu sprechen, ja, ist ja bekannt. Und es wird viel darüber gestritten auch. Ich war davon zutiefst überzeugt, ich habe die Schriften der Brüder studiert und habe auch da gelebt. Und ich möchte einfach, dass wir nicht darüber, sagen wir, streiten, weil Wort Gottes nie zu streiten. Aber ich möchte einfach nur, weil du gerade Hebräer 6 ansprichst, ja, denke, du hast den Hintergrund. Ich darf einfach mal mein persönliches Zeugnis nur einfach mal in den Raum stellen. Ich persönlich bin heute davon überzeugt, dass so, wie es in vielen Brüderkreisen gelehrt wird, dass das Heil unverlierbar ist. Das heißt, dass es faktisch keinen Abfall gibt. Nicht haltbar. Ja, ich weiß. Ich kenne, wie gesagt, diese Thesen ja auch. Ich möchte auch niemanden jetzt, sag mal, wehtun. Ich selber habe jahrelang daran, war davon überzeugt, ich habe es auch selbst gepredigt. Ja. Ich verstehe es, deshalb möchte ich auch nicht, dass wir, ich sag mal, irgendwo ad hoc da eine Spannung draus und meinen, jetzt müssen wir oder so rauskommen. Was mir eigentlich von dem Bild des Hebräerbriefes deutlich wird, das große Argument ist, ein Kind Gottes ist immer ein Kind Gottes. Und das stimmt. Ja. Wenn mein Kind mich heute hier verlässt und meint, es müsste eigene Wege gehen, es bleibt mein Kind. Ja. Und ich werde für dieses Kind beten, bis dass es zurückkommt, weil es mein Kind ist, auch wenn es noch so eigene Wege geht. Aber wenn es irgendwann auf ihr seinem eigenen Weg umgekommen ist, dann war es mein Kind und wird es auch nie mehr werden. Das ist genau dieses Bild. Der Geist Gottes geht dem Verlorenen endlos nach. Aber kommt der Punkt, dass du mit der Sünde so gespielt hast, dass du in offenen Abfall gerätst, dann sagt die Schrift, du wirst auch nie mehr Kind Gottes. Man kann nur einmal Kind Gottes werden. Wenn du dieses Leben leichtfertig verspielst, indem du mit der Sünde, mir ist der Gedanke, ich kenne, genau. Wenn du mit der Sünde so lange spielst, ohne an die Hand des Vaters zurückzukommen, dann gehe ich grundsätzlich Gefahr, umzukommen. So wie jedes Kind, das mich sich von meiner Hand losreißt, Gefahr läuft, unter ein Auto zu laufen. Ja? Solange es nicht unter dem Auto liegt, laufe ich hinterher. Aber wenn es da liegt, dann war es mein Kind und es wird es nie mehr. Und ich glaube, das ist, was er sagt. Schaut her, sagt er, spielt nicht damit. Natürlich gibt es immer einen Weg zurück zum Vater. Es gibt immer einen Weg zurück. Der verlorene Sohn ist gerade ein Beispiel dafür. Aber kommst du an den Punkt, und Abfall, was ist jetzt Abfall? Abfall ist ein offenes sich Absagen. Ein sich offenes Absagen von Christus. Das heißt, wie du schon sagst, ja, Schweineblut über ein Kreuz schütten. Ja. Also, dass ich wirklich sage, das ist für mich ein für alle Mal gewesen. Ich habe mich ganz bewusst gegen dieses Kreuz, gegen diesen Christus entschieden. Und ich glaube, ein solcher Mensch ist hier gemeint.
Statt mich zu bekehren, habe ich die Entscheidung dann gegen den Herrn.
Gegen den Herrn getroffen, ganz genau. Ich denke
was
schon.
Anderes, ja, als wie wenn ich wieder verloren bin.
Ja, also Fruchtenbaum, er vertritt ganz stark diese Lehre der Unverlierbarkeit. Und er gibt noch einen interessanten Gedanken. Er sagt, dass die da nicht Buße taten und abgefallen war, nicht verloren gehen für die Ewigkeit, aber unter das physische Gericht kamen mit der Zerstörung Jerusalems und dann mit der Stadt umkamen und sozusagen dann verloren haben ihr sichtbares Leben. Weil es ist ja tatsächlich so, dass die messianische Gemeinde, die waren ja so ziemlich die einzigen, die diesen Gerichtern entkamen, weil sie in Erinnerung des Herrn Wort an Jerusalem verlassen haben. Von Lukas 21 her. Und flohen nach Pella in Decapolis und von da an unter ihrem Bischof Petrus, das war nicht der Apostel, verliert sich die Spur der Urgemeinde. Die geht dann verloren. Aber sie sind, das wäre irgendwie auch eine Vorschattung, sie sind tatsächlich diesen, weil sie wussten durch die Offenbarung Jesu, dass Jerusalem zerstört werden wird, was die Juden nicht wussten, haben sie die Stadt verlassen. Zu einem Zeitpunkt, wo man meinte, es wäre jetzt militärisch Grund genug, in der Stadt zu bleiben. Aber gut, das ist jetzt, das muss ja jetzt nicht verlaufen. Also wenn wir da jetzt alle heilsgeschichtlichen Themen da lösen wollen, halt
nachmittags. Nee, ist richtig. Vielleicht zwei Stellen nur mal als kann jeder für sich auch nachprüfen. Also wichtig ist, dass jeder seinen Stand vom Wort Gottes her festmachen möchte, wie Paulus sagt, die Liebe zur Wahrheit hat. Und für mich waren zwei Stellen, warum ich an dieser Stelle, ich sag mal, meine frühere Überzeugung in Frage gestellt habe. Die erste war in 1. Korinther 15, 1, kannst du mal für dich nachlesen, die zweite Hebräer 3, Vers 12 und 13. Weil ich habe die Auslegung, ich habe mir über die Jahre eine sehr umfangreiche Bibliothek zusammengesammelt und ich sag mal, fast 80% ist Brüderliteratur, die sehr, sehr wertvoll, sehr tief an manchen Stellen ist. Und ich habe über diesen Punkt dann die Ausleger nacheinander aufgesucht und ich war innerlich verzweifelt. Ich habe über diese Frage innerlich viel Not gehabt, weil ich halt so aufgewachsen war und habe gesagt, was kann die an Antworten bieten? Ich lese nun mal die Stelle, da sagt er, seht zu, Brüder, dass nicht etwa in jemanden von euch, das Hebräer 3, 12, ein böses Herz des Unglaubens sei in dem Abfallen vom lebendigen Gott, sondern ermuntert euch selbst jeden Tag, solange es heute heißt, auf dass niemand von euch verhärtet werde durch den Betrug der Sünde. Und die Ausleger gingen an der Stelle alle dahin, dass sie sagten, dass sie Namenschristen, wahre Christ kann nicht abfallen. Da habe ich mir einen Kopf gefasst und gesagt, wie kann es sein, dass gestandene Männer, die ich auch früher sehr geschätzt habe, mit denen ich persönlich engen Kontakt hatte, wie Wim Aunil zum Beispiel, in seinem Hebräer-Kommentar mir verkaufen will, dass hier ein Namenschrist von seinem Bekenntnis abfällt. Was für ein Unsinn. Also wenn das das Anliegen des Schreibers, hör mal, also dass du dieses hohle Bekenntnis jetzt nicht fallen lässt, das kann ja nicht sein. Verstehst du? Und ich habe also wochenlang innerlich hier harte Kämpfe durchfochten, bis dass ich irgendwo sagen musste, es hilft nichts. Es ist auch eigentlich im Nachhinein ganz einfach lösbar, das Problem. Denn Gottes Wort hat heilsgeschichtlich von der Bekehrung bis zum Ziel immer zwei Linien, nämlich die Seite Gottes, und da wird uns niemand aus der Hand Gottes rauben, und auf der anderen Seite immer eine Seite der Verantwortung. Und diese beiden Seiten laufen immer parallel. Und wenn auf der einen Seite Gott sagt, dass wir berufen sind vor Grundlegung der Welt, haben wir die Seite Gottes. Und wenn Petrus sagt im ersten Petrusbrief, Brüder, machet aber eure Berufung und Auserwählung fest, haben wir die Seite der zweite Petrus, danke, haben wir die Seite der Verantwortung. Und wisst ihr, wenn wir eine Lehre haben, die von irgendeiner Seite etwas wegnimmt, entweder von der Verantwortung oder von der Seite Gottes, dann geraten wir in Hinken. Und ich sag mal, das wurde mir an der Stelle deutlich, dass da meine lieben Brüder, die ich sehr schätze, haben das gut erkannt, wenn es um Bekehrung geht, um Nachfolge geht. Und an diesem Punkt steigen sie auf einmal um nur auf die Schiene Gottes. Und sagen, hier ist halt nur noch eine Sache Gottes. Hier steht keine Verantwortung mehr. Hier ist nichts zu verlieren. Und Paulus sagt ja in 1. Korinther 15, 1, indem er sagt, von dem Evangelium, das ich euch verkündigt habe, durch welches ihr auch errettet werdet, wenn ihr an dem Worte festhaltet, das ich euch verkündigt werde. Also auf der einen Seite das Wirken Gottes und auf der anderen Seite nimmt er nie die Verantwortung zurück. Also er lässt beides so stehen und letztendlich sagt er in Philipper, Gott ist es, der in euch beides wirkt, das Wollen und das Vollbringen. Und mir wurde für mich damals deutlich, dass die Brüder mit der Stelle deshalb nicht zurechtkamen, weil sie hier übersehen haben, dass auch an der Stelle Gott einfach beide Seiten stehen lässt, die Verantwortung auch die Gnade.
Aber ich würde sagen, aber unsere Glaubensfehler haben da nichts übersehen. Eine Botschaft oder so, wenn du die hast. Oder
doch, hast. Doch, ich habe da wie gesagt gelesen. Aber ich möchte jetzt nicht sagen, als jemand, dass du das zwingen oder nur so als persönliche Erfahrung. Aber ja, es kann auch sein, dass ich selber hier...
Es gibt gewisse Themen, da hat sich die Christenheit jahrhundertelang nicht geeinigt.
Ja. Gut, aber vielleicht haben wir noch eine Frage zum Vortrag. Ja. Dass der 6 halt jetzt da reinkam. Bleib ruhig da noch.
Ja, habt ihr noch Fragen? Also ihr habt ja gesehen, es... Auf den Tisch liegen Bücher auf, die ich mitgebracht habe. die eigentlich nicht besonders zu diesem Thema sind, wenn dann nur im, ihr schaut euch das einfach an, vor allen Dingen möchte ich empfehlen zur Vertiefung, sehr gut war das von Benedikt Peters, der Geist der Erweckung und der Geist der charismatischen Bewegung, weil einige sich da für ihre Phänomene auf Jonathan Edwards und Whitfield berufen haben und er sagt, das darf nicht wahr sein. Und hier auch zum Thema Anbetung und das ist also hier auch eine sehr feine Bibelarbeit und das jetzt eskatologisch nichts mit diesem Thema von heute Nachmittag ist dieses hier, die Bibel beleuchtet die Hintergründe des Terrorismus. Da habe ich aufgelistet, was so um die, kennen vielleicht einige, so um 67 begann. Weil am 7. Juni 67 wurde Jerusalem zurückerobert, oder sagen wir richtiger Ende der 60er Jahre. Und der Herr sagt, Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis der Heidenzeit erfüllt ist. Und all das, was jetzt von Homosexualität, Abtreibung, Okkultismus, das beginnt alles so, man spricht ja von den 68ern. Ja? Und ich will jetzt nicht überdogmatisch sein, aber für mich ist es kein Zufall. Erste Frauenordination 1966 in der Nordelbischen Kirche und all das, was da und jetzt wirklich voll ausreift. Das hat damals begonnen und da habe ich das versucht aufzuzeigen, hat jetzt natürlich eine gewisse Aktualität erreicht durch diese Terroranschläge. Und hier noch, ich nehme an, vielleicht nicht so wichtig für euch, das ist, hat den Vorteil, es ist so übersichtlich und sachlich. Neue Praktiken innerhalb der Pfingst- und charismatischen Bewegung von Dr. Helge Stadelmann und mir. Und der Helge sorgt dafür, Helge Stadelmann, dass es eben theologisch kurz und prägnant und sachlich ist. Aber dieser Satz hier, die charismatische Bewegung, ist das Kuckucksheim im evangelikalen Nest, der stammt von Helge Stadelmann und nicht von mir. Ja. Und dann habe ich noch kostenlose Dinge, es liegen da auch noch auf ein paar Karte und auch ich mache gerne Werbung für die Topic. Also ich nehme an, die letzte Topic wird dir sehr gefallen haben, der Leitartikel.
Ja.
Was da jetzt für ein, in der evangelikalen Welt für einen Umschwung stattfindet, ja, das ist auch unglaublich. Nehmt euch die mit, die sind kostenlos. Ich mache auch immer Mut, die zu abonnieren. Er hat nämlich wegen dieser letzten Nummer, hatte also eine Abbestellungsflut gehabt, wie schon lange nicht mehr. Da zeigt er eben auf jetzt, wenn im Evangelikallager, und dann hat er auch noch mich zitiert. Und es wurde zwar mein Name nie genannt, aber die zwei Dinge dürften dazu beigetragen haben, dass wir so eine Abbestellungsflut bekamen. Viele Briefe bekommen von Charismatikern und nein, und er sehe das falsch und so weiter.